Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Persönlich. Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
Wunderschönen guten Sonntagmorgen aus dem Taburettli am Spalenberg zu Basel. Zum Teil eben noch neblig in der Schweiz, an anderen Orten, zum Beispiel hier in der Region Basel bereits sonnig. Wir haben für Sie zwei Gäste eingeladen an diesem goldigen Herbstmorgen, wo ich mich besonders darauf freue. Auf der einen Seite Sigrid Lüber, Präsidentin von Ocean Care, eine Organisation, die sich für den Schutz der Weltmeere und ihrer Bewohner im Wasser einsetzt. Sie ist so etwas wie eine offizielle Umweltdiplomatin, weil sie seit kurzem bei der UNO einen Spezialberaterstatus hat. Und auf der anderen Seite der Manuel Bachmann, Philosoph. Er ist Studienleiter an der Uni Luzern. Er philosophiert mit Manager und seit neuestem auch mit Mediziner. Und wenn er dazu kommt, macht er auf seinem Dörfchen Ausfahrt oder trifft sich mit den Freunden von einem Whisky-Club. Schön, dass Sie beide da sind. Ganz herzlich willkommen im Persönlich. Sigrid Lüber, spezieller Vorname Sigrid. Woher kommt er? Sind Ihre Eltern auf diesen Vornamen gekommen? Trifft man in der Schweiz sonst stehen da weniger an?
Ja, das ist wahr. Das ist sehr ein seltener Name. Und meine Eltern haben, wo mein älterer Bruder auf die Welt gekommen ist, ist anscheinend eine Schwester in der Maternität gsi, wo so eine Liebe war und die hat Sigrid geheissen. Und dann haben meine Eltern gefunden, wenn sie mal ein Mädchen hätten, dann müsste die Sigrid heissen. Und so bin ich dann zwei Jahre später zum Namen gekommen.
Zur Sigrid geworden?
Ja.
Ich weiss, dass Sie, glaube ich, einmal darauf angesprochen werden, ob Sie nicht eine Deutsche sind, gell, Sie?
Ja, das ist wahr. Das werde ich noch häufig darauf angesprochen, weil der Name ist wirklich sehr hoch. Also ich habe auch, früher bin ich nicht immer so glücklich gewesen mit dem Namen, weil ich bin ein bisschen gecancelt worden und alle wollten besser wissen, wie man ihn schreibt, nämlich mit IE, dabei schreibe ich es ohne IE. Und ja, aber heute muss ich sagen, der Name passt wunderbar.
Was hat er eigentlich für eine Bedeutung, Sigrid?
Es ist eigentlich das weibliche Pendant zu Siegfried.
Zum Siegfried.
Also, zum eigentlich in siegen, also etwas erreichen, ohne zu, also im Frieden eigentlich.
Ah, ohne zu kämpfen.
Ja.
Das ist ja perfekt, passt genau zu dem, was Sie machen. Was hat der Manuel bei Manuel Bachmann für eine Vorgeschichte? Gibt es da auch eine Familiengeschichte dahinter?
Ja, das ist damals natürlich noch ein seltener Name gewesen. Und darum bin ich von Anfang an stolz gewesen drauf. An das kann ich mich gut erinnern. Aber ich weiß es nicht, wie meine Eltern drauf gekommen sind. Ich bin einfach froh gewesen, dass ich anders heiße als viele andere. Und heute ist das ja ganz anders.
Also haben Sie das Gefühl, dass der Manuel, dass es der, Sie haben Jahrgang 65, dass der heute wieder mehr anzutreffen ist?
In ja, also zumindest Jahr, vor etwa 10 Jahren hat es mal so einen Manuel Schwemmi gegeben. Also ich habe es auf alle Fälle so wahrgenommen.
Also und Sie sind vor der Schwemmi gekommen, auf jeden Fall. Ja,
ja, ich bilde es mir noch ein, ja. Also zumindest.
Ich habe gesagt, Sie sind in einem Whisky-Club, da ist eine Raunen-Menge gegangen hier im Publikum. Erzählen Sie, wie sind Sie da drauf gekommen, auf einen Whisky-Club?
Ja, ich mache einfach schon viele Jahre Tai Chi und gehe in eine Tai Chi-Schule, wo ein Freund der Lehrer ist und der Besitzer von dieser Schule. Und der hat auch so ein altes Restaurant gekauft, wo man dort jeweils die Tai Chi-Stunden drin abhalten, in einem schönen grossen Saal, wo früher Lotto gespielt worden ist. Und er hat dann gefunden, es braucht da noch mehr. Er hat dann auch eine Bar eingerichtet und zu einer Bar braucht es eben auch einen Whisky-Club. Und er war das erste Mal das einzige Mitglied gewesen, meines Wissens. Und dann sind eben wir noch drei andere dazugestoßen und wir sind eine kleine Runde, aber wir treffen uns beharrlich einmal im Monat.
Einmal im Monat und was man, also logischerweise, ich trinke Whisky. Heißt das immer, der oben ist dann auch der oben im Monat, wo Sie in einem berusteten Zustand wieder heimgehen nachher?
Ja, es kommt ein bisschen darauf an. Nach einer harten Woche vertrage ich nicht so viel. Ich trinke jetzt zum Teil sogar nur einen einzigen oder vielleicht zwei. Aber es ist auch schon vorgekommen, dass ich mit dem Tramli heim bin und ich habe das Gefühl, ich kann nie mehr mit dem Tramli heim, weil es mir irgendwie nicht mehr so wohl war.
Was muss man wissen? Also ich weiß nicht, Frau Lüber, kennen Sie sich aus mit Whisky?
Ich habe ein paar Whisky, die ich sehr gerne habe.
Ja, ja. Sind Sie? Haben Sie beide Vorsprung? Ja. Sie beide, was muss man wissen über Whisky? Also es ist von mir, ich kenne mich wirklich überhaupt nicht aus mit dem.
Also die Frage würde ich eigentlich gerne der Herr Bachmann beantworten.
Ja, ich glaube, man muss einfach so lange verschiedene Whisky probieren, bis man herausgefunden hat, welche das man gerne hat, dass es einfach alles gibt. Mhm. Für jeden Geschmack gibt es etwas.
Mhm. Ja, das ist etwas sehr herb, je nachdem, ja. Oder?
Ja, also ich habe zum Beispiel nicht so gerne die Torfigen, ich habe lieber die weicheren. Also Jack Daniels ist jetzt einer von denen, den ich am liebsten habe, weil der schmeckt auch in der Nase so ein bisschen, vielleicht B für eine Frau, so ein bisschen Vanille, ein bisschen so. Ja,
jetzt sind Duftnoten, ja, verschiedene Geschmacksnoten.
Genau,
ja,
genau. Und sonst lieber Malz, so Malz-Whisky.
In der Schweiz gibt es, glaube ich, mittlerweile auch Whisky. Sie als Experte.
Ja, genau. Also eben, es gibt ja auch mittlerweile einen Basler Whisky, der im Gundeli brennt wird. Der ist speziell, ist ein Experiment.
Und, aber Sie steckt da nicht dahinter?
Nein, überhaupt nicht. Nein, gar nicht.
Und den Appenzeller haben Sie angesprochen?
Ja, und den Appenzeller Whisky, der sehr ehrgeizig gemacht ist, finde ich. Und der ist wirklich... Das schmeckt mir sehr.
Wenn Sie Zeit haben zum Genießen, wie genießen Sie sonst lieber, wenn Sie nicht unterwegs sind?
Also ich tue sehr gerne lesen, also mehr Bücher als Zeitung. Zeitung muss ich sonst viel studieren fürs Geschäft und ich tue sehr gerne lesen. Auch natürlich wissenschaftliche Berichte, die ich dann kann brauchen für die Arbeit. Ich tue auch gerne kochen und essen.
Also wirklich? Sie nehmen sich die Zeit auch mal zum Ausklinken.
Jawohl.
Sie sind als zweitälteste von 6 Kindern aufgewachsen, Frau Lüber, in Oberutzwil, Kanton St. Gallen. Das gehört auch noch zum Toggenburg, gell?
Ja, das ist unter Toggenburg.
Was haben Sie für Erinnerungen an die Zeit, so die Mitte 50er, 60er Jahre in dieser Region?
Ja, das war sehr ländlich und sehr, also ich bin in einer sehr einfachen Familie aufgewachsen. Und in einem ganz einfachen Holzhaus, man hatte keine Heizung, im Winter haben wir Eisblumen am Fenster gehabt, aber das hat uns eigentlich nicht gross gekümmert. Da hat man mit dem Fingernagel noch schöne Zeichnungen reinmachen können. Und ja, wir sind halt seinerzeit viel mit den Eltern in die Natur raus, viel pilzeln im Wald, also mein Vater hat jeden Pilz kennt und auch jedes Pflänzchen.
Er war Maschinenschlosser gewesen, gell?
Ja.
Und er hat sich aber auch ausgekannt, das hätte man einfach damals noch mehr gewusst. Man hat mehr gewusst über Natur und über das, was man antrifft, wenn man durch den Wald geht.
Ja, das ist wahr. Und er war auch viele Jahre Pilzkontrolleur gewesen. Und da sind die Leute damals am Samstag und am Sonntag mit körbvollen Pilzen zu uns heimgekommen, um zu schauen, ob sie etwas Giftiges darunter haben oder eben nicht.
Für was ist Toggenburg bekannt? Für welche Pilzarten?
Es hat eigentlich alles dort, so Morchle, Schirmling, Steinpilz, so. Also ich kenne es ehrlich gesagt nicht so gut. Ich würde jetzt nicht mir zutrauen, Steinpilz zu sammeln, weil ich bin sicher, es hätte etwa einen Knollenblätter darunter.
Das ist weniger lustig.
Ja.
Aber wegen Ihrem Papa ist nie jemandem unwohl gewesen, sage ich
nein,
jetzt so.
Nein, er kennt es wirklich sehr gut.
Also der Maschinenschlosser und Pilzspezialist bei Ihnen, Frau Lüber. Ihr Vater war Insektenforscher, Herr Bachmann.
Genau.
Was lernt man da als kleiner Bub?
Ja, also zuerst kriegt man natürlich die Viecher gezeigt, von Käfer bis irgendwelche Schildlaus. Er hat seine Doktorarbeit über eine bestimmte Schildlaus, eine unbekannte Schildlaus geschrieben gehabt. Und dann ist jahrelang, da bin ich noch nicht auf der Welt gewesen, aber das ist mir natürlich von ihm erzählt worden. Er hat jahrelang bei uns im Haus sind dann so Kohlköpfe gestanden, die müssen gegossen werden, weil die haben auf dem Kohl haben die gelebt gehabt, die Schildlaus. Und er hat sie dann 5 Jahre lang können untersuchen.
Also hat eine Schildlauszucht betrieben.
Jawohl. Und ich habe dann mal so eine Käfersammlung, also mit lebendigen Käfern habe ich einmal angefangen gehabt, wo ich in so Einmachgläser jeweils unterschiedliche, zum Teil ganz schöne Käfer gehabt, die haben dort gelebt. Also ich hatte zum Beispiel noch so einen Mischkäfer gehabt. Da habe ich einen Rossbollen habe ich in das Glas rein tun. Er hat es mir genau erklärt gehabt, wie man das machen muss. Und sie haben auch relativ lang überlebt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Aber selber in die Fußstapfen haben sie ihn doch nicht wollen treten. Sie haben es quasi schon abgehockt, sie sind der Insektenforscher als Bub gewesen.
Ja, also mein Vater hat natürlich noch sonst also, Sachen gemacht, die für mich vielleicht dann doch wieder entscheidend worden sind. Er ist so ein bisschen der Hobbypoet gewesen und er hat sehr viele Gedichte geschrieben. Er hat vor allem auch so gute Stammtischsprüche können dichten, er hat sie auch entsprechend können vortragen und so ein bisschen der Hang zu Spruch. Und
haben Sie da noch eine Sammlung von diesen Stammtischsprüchen?
Das ist nach wie vor bei mir aktuell. Ja, ja, das gibt ein Buch mit vielen Gedichten drin und Sprüchen und Ansprüchen. Das ist für mich sehr faszinierend.
Zwei Zieler, vier Zieler, acht Zieler, können Sie da noch einen auswählen?
Das sind ganz lange, ganz lange Reden, die er dann da jeweils gehalten hat. Ja, das ist also vielleicht neben den Insekten das, was mich noch mehr geprägt hat.
Also der Spruch.
Ja.
Und Liebe zu dem Spruch. Sie sind nachher Maschinenzeichnerin geworden. Das ist, würde jetzt sagen, eher untypisch für eine junge Frau oder ein Mädchen, die aus dem Tagebuch kommt. Worum geht Maschinenzeichnerin?
Ja, mich hat das einfach interessiert und ich wollte die Lehre machen und habe dann auch die Chance gehabt, die Lehre zu machen. Ich habe allerdings nachher nicht so lange auf dem Beruf gearbeitet, vielleicht etwa 4 Jahre. Und das letzte eben im Weltschland und wo ich dann wieder zurückgekommen bin, in der Deutschschweiz war da so das erste Mal so eine richtige Rezession. Also so wie ich mich erinnere.
70er Jahre sind das gewesen,
genau. Nach der Ölkrise. Und dann bin ich ein bisschen blöd dran gewesen mit einem Mannenberuf, weil seinerzeit hat man natürlich bei der Anstellung darauf geschaut, dass Familienväter zuerst kommen, bevor die alleinstehenden jungen Frauen kommen. Mir hat man gesagt, ich könnte ja ins Spital arbeiten oder servieren. Und das war für mich nicht eine Option gewesen, nicht weil ich die Arbeit nicht gut finde, sondern weil ich sie auch nicht gut hätte können machen. Ich habe das naturell nicht, was man für das eigentlich braucht. Und ich bin dann durch das mehr so ins Kaufmännische hineingerutscht.
Also Sie sind an Schreibtisch quasi gekommen?
Ja, genau.
In den verschiedensten Positionen.
Jawohl, ja.
Ich habe noch vergessen, Sie haben aus Ihren Geschwistern, was ist aus denen geworden, Bachmann? Sie sind ganz unterschiedlich. Also Insektenforscher ist, glaube ich, niemand geworden. Aber einen Bruder haben Sie, der Bauer geworden ist.
Ja, genau. Der war Bauer. 25 Jahre lang. Und nachher war er noch Geomant. Er ist leider inzwischen gestorben. Dann habe ich zwei Schwestern, die älteste Schwester, die ist vor allem Mutter geworden, hat eine grosse Familie mit 6 Kindern. Eine mittlere Schwester, die ausgewandert ist nach Amerika, zuerst auf New York, jetzt lebt sie in Hawaii. Und meine jüngste Schwester
in Hawaii?
Ist nach Italien gegangen.
Also in die ganze Welt?
In die ganze Welt. Ich bin eigentlich der Einzige, der nicht über Basel rausgegangen ist.
Sie sind immer da geblieben. Ein Aha-Erlebnis, Frau Lüber, hat es, glaube ich, gegeben. Wir gehen ein bisschen vorwärts in der Zeit. Mhm. Nach Ihrer Zeit als Büroangestellte in den verschiedensten Positionen und auch Firmen, die Sie gewesen sind. Sie waren unter Wasser, gewesen, haben getaucht und dann ist etwas passiert.
Ja, das war 1989. Gewesen. Ich habe dann schon etwa fast 10 Jahre getaucht. Ich war mit meinem Mann auf den Malediven in der Ferien und wir sind auf einem Tauchgang. Es ist schon richtig Ende des Tauchgangs gegangen, also schon ein bisschen so richtig die Zeit, wo man eigentlich das Auftauchen denken und dann, wir haben den ganzen Tauchgang durch den Delfin gehört, miteinander kommunizieren.
Das ist ein ganz spezielles Geräusch, gell?
Jawohl, ja. Ich kann es jetzt ehrlich gesagt nicht noch machen. Aber also, eben, man hört, wenn
es sie... Es ist Klicken und
Zwitschern, so Hochpfeifen. So. Mhm. Und dann hat meine Mama mir ein Zeichen gemacht, komm, wir schwimmen ins offene, also vom Riffen weg ins Blaue raus. Und das haben wir dann gemacht und dann sind es plötzlich vor uns gestanden, eine riesengroße Familie, von, ich weiß auch nicht, 50 oder 60 Tiere, die dann auf uns zugeschwommen sind und so an uns auf der Seite weiter gereist sind. Und ich weiß nicht, ist es 20 Sekunden gewesen oder 2 Minuten. Für mich ist es eine Ewigkeit gewesen.
Was ist passiert dort mit Ihnen?
Ja, das hat mich verzaubert. Das war für mich wie ein Auftrag gewesen oder eine Botschaft, dass ich mich auf zu neuen beruflichen Ufer mache. Und
sicher, wie passiert so etwas? Also, eben, es ist eigentlich eine relativ kurze, ja. Es sind 20 Sekunden oder 2 Minuten. Ja. Es schwimmen ein paar Meeressäuger, eine Familie an einem vorbei, mhm. Und der Entschluss, ja. Den macht man ja nicht einfach so. Also, da passiert ja noch irgendetwas anderes. Was ist das?
Ja, ich weiss nicht, ich bin einfach aufgetaucht und für mich war klar, dass ich etwas machen will, dass die Tiere weiter eine Zukunft haben und dass man, auch, also dass man sie selber schützt und auch ihren Lebensraum. Und ich bin heim von den Ferien und habe angefangen.
Was haben Sie schon gewusst vorher über Delfine?
Also eigentlich nicht so viel, einfach das, was ich so vom Tauchen gewusst habe. Und ich habe mich auch für andere Tiere im Meer interessiert. Sagen Sie jetzt also die kleinen Einsiedlerkrebschen oder auch Korallen oder Haien oder Schaukelfischchen. Einfach alles, das Leben im Meer hat mich immer sehr fasziniert. Und ich habe auch viele Bücher gelesen über das, aber ich habe nicht jetzt spezifisches Wissen gehabt über Delfin, das
Sie
habe ich mir erst noch.
Hobbytaucherin gesehen, genau. Ihr Mann aber ist Berufstaucher.
Jawohl, ja, der hat schon, wo wir uns kennengelernt haben, 1980 hat er als Tauchlehrer geschafft in den Wintermonaten und in den Sommermonaten als Berufstaucher hier in der Schweiz bei einem Ingenieurbüro Unterwasserarbeit.
Ich habe gar nicht gewusst, dass das gibt in der Schweiz, Berufstaucher.
Ja. Und darin bin ich natürlich dann aufs Tauchen gekommen, habe ich das mal ausprobieren und ich bin vom ersten Augenblick an fasziniert von der Welt unter Wasser.
Von einer ganzen Unterwasserwelt. Ja. Was würden Sie mir oder einem Bachmann oder allen anderen, die zuhören, empfehlen, wenn man die Welt, das ist ja wie nochmal eine neue Dimension, die sich aufmacht. Wir laufen normalerweise mit zwei Beinen durchs Leben. Mhm. Fliegen können wir nicht. Es sei denn im Flugzeug, aber schwimmen, tauchen können wir, da hat man nochmal eine ganz andere Dimension. Was sind so die ersten Schritte, die man gemacht haben oder wie vermitteln Sie es jemandem, der das noch nie gemacht hat?
Also heutzutage kann man natürlich auch einfach in die Ferien gehen und dort vor Ort einen Tauchkurs machen. Ich persönlich würde empfehlen, dass man vielleicht den Tauchkurs schon daheim macht, denn im See hat es ein bisschen weniger Ablenkung als im Meer und man kann sich besser aufs Tauchen lernen, konzentrieren und dann kann man es dann in den Ferien eigentlich auch schon geniessen.
Wie lange geht das eigentlich so für einen Anfänger, bis man darf nachher mit der Sauerstoffflasche hinten und dem Gewicht runter?
Das ist unterschiedlich. Also heutzutage gibt es von der Paddy so Kurs, die heissen Bubble Maker. Also da muss man einfach
mal Bubble Maker, also luftlosen machen.
Ja, und da muss man einfach mal da lernt man halt einfach mal durch den Automat durchschnaufen und vielleicht noch Masken lernen, lernen oder so. Und dann kann man bis zum Open Water und dann Advanced und so verschiedene Stufen dann erreichen. Und also es kommt halt darauf an, was man nachher will machen. Und man wird ja dann, wenn man in den Ferien ist, eingeteilt in eine Gruppe, wo es dann halt vom Können her passt und wo jemand dabei ist, der ein führt. So. Also, was ich würde empfehlen, ist einfach, dass man sich bewusst ist, dass wenn man im Wasser ist, dass man ein Gast ist und halt nicht die Tiere mit den Händen anschaut, sondern mit den Augen.
Und so fest, wie sie und wie ihr Herz schlägt, ich glaube, sie kommen nicht mehr so viel dazu zum Tauchen, gell?
Nein, es ist so, dass ich schon bald 10 Jahre nicht mehr getaucht habe. Also ich habe 20 Jahre wirklich jedes Jahr und auch am Wochenende oder so bin ich sogar noch ins See getaucht, aber jetzt schon wirklich länger nicht mehr. Und ich habe auch schon lange keine Delfin und keine Wal mehr gesehen, weil ich tummle mich immer in diesen internationalen Foren.
Sie haben es immer noch mit grossen Tieren zu tun. Aber mehr auf einer diplomatischen Ebene.
Ja, genau.
Mit den grossen Polizisten.
Genau.
Herr Bachmann, Unterwasser tauchen, wäre das überhaupt ein Medium, das Sie anmachen würden?
Ja, Bubble Maker, das klingt jetzt noch gut für mich. Aber ich komme wahrscheinlich nicht weiter.
Sie haben ja nicht direkt Philosoph werden. Also, wir haben Sie eingeladen als Philosoph, aber nach der Matur haben Sie sich, glaube ich, eingetragen im Telefonbuch unter dem Titel
Schriftsteller. Ja, also ich habe mich dann selber zum Schriftsteller erklärt. Ich habe gefunden, jetzt ist genug Schule und genug Ausbildung, das braucht man jetzt nicht mehr. Jetzt kann man eigentlich zum Wesentlichen gekommen.
Nach der Matura, Schriftsteller. Also Sie sind 1920 dort, als Sie das gemacht haben?
Und dann hat mir meine Schwester ihre Wohnung überlassen, wo sie nach New York ausgewandert ist. Und ich habe dann allerdings relativ bald gemerkt, dass ich natürlich auch noch die Miete zahlen und was können leben. Und dann bin ich noch nebenbei Fensterputzer gewesen. Das bin ich eigentlich relativ lang gewesen. Ich habe aber nie irgendetwas publiziert gehabt, von dem, was ich damals produziert habe.
Also
ich
jeden
Tag geschrieben habe. Ja, natürlich. Das habe ich ganz ernst genommen.
Und dann?
Ja, und dann hat mir eben meine Schwester noch jemanden überlassen. Das war eigentlich nicht so Plan gewesen, weil dann in dieser Wohnung immer noch war, der gewohnt hat, sozusagen noch in einem Zimmer. Der hatte so lange Haare gehabt, ist schon fast 30 gewesen. Und er war viel in Indien gewesen, er hat aber eben auch viel studiert und er hat viel geraucht, er hat viel gekifft. Und er hatte so Steine vor sich an aufbiegen gehabt. Und er hat eine Dissertation geschrieben über die Bedeutung vom Feuer im indischen Rigveda. Und das hat mich natürlich unglaublich beeindruckt. Und dann haben wir angefangen zu diskutieren. Und dann habe ich einfach gemerkt, dass ich eigentlich von Tuten und Blasen keine Ahnung habe. Und auf das aber habe ich mich dann entschieden, Philosophie zu studieren.
Um auf dem gleichen Niveau sich können zu messen, wie der langhörige, wie spezielle Charakter, der mit Ihnen in der Wohnung gewohnt hat.
Ja, das ist so mein erstes Schlüsselerlebnis, wo ich gemerkt habe, dass ich schon noch ein paar andere Herausforderungen sollte annehmen.
Und die haben Sie dann angenommen? Sie sind an Tunis, sind studieren, haben Philosophie studiert. Ich glaube, nie eine Studienkrise gehabt.
Nein, ich habe es ganz toll gefunden, obwohl ich eigentlich vorher nie ein philosophisches Buch gelesen habe vor der ersten Vorlesung. Aber ich bin eigentlich von Anfang an gerade mich reingestürzt und ich bin erst am Schluss wieder auftaucht. Das ist vielleicht über die Stufe vom Bubble Maker dann ein bisschen rausgekommen, in interessantere Tiefen runtergekommen. Und so ist dann die Philosophie auch schon ein Bestandteil von meinem Leben geworden.
Ich weiss, es ist eine grosse Frage, die ich Ihnen stelle, aber ich versuche es trotzdem vielleicht zu schaffen, Sie es nach all den Jahren und Jahrzehnten, die sich mit dieser Materie befassen. Was hat Ihnen die Philosophie gegeben? Was haben Sie können mitnehmen? Was hat Sie dran gehalten?
Sie hat eigentlich mein Bedürfnis nach Antworten auf die letzten Fragen hat sie gestellt. Also nach der letzten Frage, von wo kommen wir, wo gehen wir hin, wie ist die Welt entstanden? Gibt es einen Gott? Sind wir frei? Was ist ein gutes Leben? Das sind Fragen, die ich konnte natürlich auch mit mir selber klären. Das war das eine. Aber das andere war, was mich immer interessiert hat, was es überhaupt für Denkmöglichkeiten gibt. Was es für Möglichkeiten gibt, die Welt zu interpretieren, die Welt zu verstehen. Das hat mich eigentlich fast mehr interessiert, als was ich denn, damit mache. Ich wollte zuerst einmal wissen, was alles schon gedacht worden ist.
Für eine Laie, die Ihnen jetzt zulässt und denkt, das ist ja sensationell. Man kann sich mit den ganz grossen Fragen des Lebens beschäftigen und man kommt offenbar auf einen grünen Zweig, wenn man es lang genug macht. Was ist ein Einstieg? Also Sie haben gesagt, Sie haben nie ein philosophisches Buch gelesen, bevor Sie die erste Vorlesung besucht haben. Wenn uns jetzt jemand zulässt und sagt, das, oder vielleicht auch jemand hier im Publikum, was wäre ein sanfter oder ein guter Einstieg, wo man sich in die Philosophie vertiefen kann?
Ja, also ich kann vielleicht einfach das empfehlen, was ich damals gemacht habe. Das ist also Sprachzahlustra vom Friedrich Nietzsche.
Ein riesiges Werk natürlich.
Ja, aber das kann man gut einfach mal so einfach einschlafen lesen. Das ist also ein kleines Häppchen, ist das, kann man sich das zu Gemüte führen.
Einfach. Und dann mit den grossen Fragen, die dann aufgehen, sich einfach mal beschäftigen.
Ja, ich denke, das ist jetzt wahrscheinlich noch ein Philosoph, wo man schnell einen Zugang dazu findet. Und was man dann weitermacht, das ist die andere Frage. Mhm. Ich habe dann mit Schopenhauer weitergemacht, die Welt als Wille und Vorstellung. Und das ist ein richtiges philosophisches System, über das redet heute eigentlich niemand mehr. Mich hat es damals interessiert und das würde ich zum Beispiel dann schon nicht mehr empfehlen.
Nicht fürs Nachtischli.
Nein.
Sie sind nachher wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Sie haben fertig studiert. Und landen in der Finanzbranche.
Ja, also so schnell ist es natürlich schon nicht gegangen.
Aber es gibt Zuspitzen.
Ja, ich bin dann an der Uni geblieben und habe dann dort wissenschaftlich arbeiten können. Und ich habe von dem her dann können Philosophie zu meinem Beruf machen. Aber mir ist natürlich bewusst gewesen, das ist so an der Uni und in der Anfangsphase, da gehört man so zum Nachwuchs, ist ein Assistent, dass natürlich man nicht unbedingt die Aussicht hat, dass man ein Leben lang dann auch einen Lohn für das kriegt, was man da macht. Das sind ja auch befristete Stellen gewesen. Und je länger das gegangen ist, desto mehr ist mir eigentlich bewusst worden, dass das ist für mich schon ein sehr hohes Risiko, wenn ich jetzt einfach da alles auf die Karte setze. Das eine war, und das andere ist auch der wissenschaftliche Betrieb, der ist mir auch zum Teil sehr autistisch vorgekommen. Viele haben eigentlich vor allem für sich selber philosophiert und ihre Artikel geschrieben. Und am Kongress ist es zum Teil auch recht heftig zu und her gegangen, indem dass man sich gegenseitig abgerissen hat. Bin ich eigentlich zum Schluss gekommen, dass ich noch mehr möchte Philosophie machen und dass ich auch noch weitere Erfahrungen machen möchte. Und so habe ich mich dann eigentlich ganz bewusst von der Uni entfernt und bin dann in die Unternehmensberatung eingestiegen und noch ins E-Business. Das war ja dort so ein riesen Hype gewesen, bis man dann das natürlich wieder durchschaut hatte, dass das eigentlich nichts ist, dass man dort kein Geld verdienen kann, aber man hat viel Geld verlocht gehabt. Das habe ich noch voll erlebt gehabt, bin dort drin gewesen. Aber zum Glück hat es den Hype gegeben, weil ich bin dann dort in einem grossen Unternehmen geblieben. Und das war dann kurz vor dem Konkurs gewesen, eine grosse, renommierte Schweizer Versicherungsgesellschaft. Und dann haben wir so restrukturieren und ich habe dann so ein Restrukturierungsprojekt geleitet. Unter anderem haben wir so eine funktionierende Bank schließen. Und das sind dann so Aufgaben, wo man sich zwar nicht lässt träumen, wenn man von der Philosophie kommt, aber das war nicht der Punkt gewesen. Ich konnte Erfahrungen machen, die mir anders nicht möglich gewesen wären. Und ich habe immer gewusst, das ist vorläufig. Ich weiß zwar noch nicht genau, was denn weiter angeht, aber ich habe auch gewusst, ich möchte dort in diesem Sinne bleiben. Ich war dankbar für die Zeit, aber die hat dann eben auch mal ein Ende gehabt.
Und das hilft Ihnen jetzt auch im Verständnis mit dem Manager, das ist klar. Wenn Sie jetzt, wir kommen auf das noch, wenn Sie mit Manager arbeiten und mit Philosophie und Management eben zusammenbringen.
Jawohl, also die Manager, die hier an die Uni Luzern kommen, die verstehen sich natürlich nicht zuerst als Philosophen, sondern als Praktiker, als Macher. Und sie haben auch immer das Gefühl, es gäbe so eine Kluft zwischen Theorie und Praxis, was meines Erachtens absurd ist, weil jede Praxis ist eigentlich schon geleitet von einer Theorie oder von einer Philosophie, von eigenen Überzeugungen und Meinungen, die hat man von irgendjemandem. Aber das merken sie eigentlich sehr schnell. Und es ist mit ihnen dort Themen bearbeiten, die natürlich auch wirklich der Kern von diesen Aufgaben, die Leute tagtäglich mit bestreiten, betreffen. Zum Beispiel das Verhältnis von Macht und Freiheit. Wenn man immer mächtiger wird, wird man auch immer freier? Oder ist ein Widerspruch zwischen Macht und Freiheit? Oder wie kann man Macht stabilisieren? Wie kann man Macht steigern? Wie kann man sie legitimieren? Oder zum Beispiel auch die Frage, was ist eigentlich der Mensch? Ist der Mensch einfach ein rissender Wolf, der im anderen nur der Gegner sieht, der Feind und insofern eigentlich nur der Konkurrenzkampf und der Überlebenskampf die letzte soziale Wahrheit ist zwischen den Menschen? Oder aber ist der Mensch noch mehr, ist auf Gleichheit? Solche Fragen, die wir natürlich dann anhand von der große Philosophen Platon, Hegel, Kant, Richard Rorty, Nietzsche bearbeiten. Und dann am Schluss sehen die Absolventen dann auch, dass es noch nie eine Kluft zwischen Philosophie und Praxis gegeben hat, dass sie eigentlich schon immer philosophiert haben. Aber sie jetzt vielleicht ein bisschen auf einem höheren Niveau. Ein bisschen
bewusster. Ja. Das ist persönlich auf der Seins mit Manuel Bachmann, Philosoph und eben Dozent und Studienleiter für Philosophie und Management und jetzt dann eben auch Neue Medizin an der Uni Luzern. Und Sigrid Lüber, Präsidentin von Ocean Care, Frau Lüber. Sie haben ja eben, vor ganz grossen Tieren gehabt. Der Herr Bachmann hat es manchmal mit kleinen und mit grösseren Management-Tieren vielleicht zu tun. Sie bewegen sich auf einem Diplomaten-Level. Sie sind jetzt eben, haben einen Spezialberater-Status bei der UNO, haben dort mit Gremien wie der Internationalen Walfangkommission zu tun. Da geht es um ganze Länder, die je nachdem Wirtschaftszweig haben, die sich immer definiert haben, über den Walfang zum Beispiel oder so. Wie lernt man sich dort bewegen auf diesem diplomatischen Parkett? Wie haben Sie... Wie, Wie fängt man da an?
Ja, so Learning by Doing. Ja. Am Anfang macht man natürlich auch teilweise Fehler, also vielleicht ein bisschen zu forsch oder so. Und mit der Zeit lernt man einfach auch, wie man mit diesen Leuten muss umgehen muss. Und dass es ganz wichtig ist, dass man es vis-à-vis zuerst einmal als Mensch kennenlernt und als Menschenbegegnung
kennt. Können Sie ein Beispiel geben für das, etwas Konkretes?
Ja, also es gibt ja zum Teil an der Walfangkonferenz Leute aus Walfangländern, wo jetzt beispielsweise aus Norwegen oder Dänemark, wo dort sind und das Robbenfellgilet anhaben, oder? Das ist eigentlich für viele Tierschützer ein rotes Tuch und ich habe natürlich auch keine Freude an dem, das ist ganz klar. Aber wenn ich mit dieser Person das Gespräch habe, dann darf ich nicht mit den Füßen im Hosensack auf die Person zugehen, sondern halt eben mit der Einstellung, dass das, was ich finde, was recht ist, dass die Person, die mir vis-à-vis ist, eben halt auch findet, dass sie im Recht ist, dass sie so zu handhaben, wie sie das zu handhabt. Und wenn man sich dann mal als Mensch begegnet, ist, also das kann in einem Gespräch sein, 10 Minuten, also einfach zuerst einmal, halt bevor die Anklagen kommen, wirklich einfach mal suchen, was verbindet uns und dann das Gespräch auf das führen, wo eigentlich jetzt aus meiner Sicht das Problem sind und vielleicht auch zuerst mal erkundigen, wieso machen sie das und so das Gespräch aufbauen. Also.
Wie erreichen wir das? Also ich meine, das sind ja zwei ganz klare Positionen. Sie sind Tierschützerin auf der einen Seite und da gibt es Länder, die eben sagen, wir machen einfach. Also wie kommt man da auf einen grünen Zweig?
Da muss man halt häufig einen Ansatzpunkt finden, der nicht eine Konfrontation eben auslöst, wo dann diesen Ländern vielleicht auch die Möglichkeit gibt, durch die Türen rauszugehen, ohne dass sie das Gesicht verlieren. Also zum Beispiel, es ist ja kein Geheimnis, dass wir sehr stark schadstoffbelastet sind und dass jetzt gerade Meeressäuger, sei es das Robben oder Wal oder Eisbären, als zuoberst in der Nahrungskette sind, dass sehr verschmutzt sind oder kontaminiert sind mit diesen Schadstoffen und dass es der menschlichen Gesundheit alles andere als förderlich ist, wenn man das isst. Und also man zielt natürlich dann jetzt in diesem spezifischen Fall darauf, dass der Konsum, also die Nachfrage zurückgeht und dann muss natürlich auch das Angebot reagieren, weil das ist im Markt einfach so.
Also das heisst, Sie können argumentieren, indem Sie sagen, das Walfleisch hat so erhöhte Kontaminationen von irgendwelchen Stoffen, wo, wenn man das konsumiert, wird man krank.
Genau.
Und das begreifen die Leute natürlich auch.
Ja, also, genau.
Das ist eine ganz sachliche Argumentation, wo sie sich gar nicht mühen über bekämpfen oder bekriegen mit emotionalen Argumenten.
Genau, und vor allem die Länder können dann sagen, wir nehmen das vom Markt, weil es keinen Sinn macht, unsere Bevölkerung zu vergiften. Und sie müssen nicht sagen, wir haben uns dem Druck von NGOs gebeugt.
Also es behalten alle das Gesicht?
Ja, genau. Und dann gibt es natürlich andere Orte, wie zum Beispiel an der UNO selber in New York. Dort habe ich jetzt die gleiche Rederecht oder die gleiche Redezeit wie jedes Mitgliedland auch. Einfach erst, wenn alle Länder etwas gesagt haben. Und dann kann man wirklich im Plenum ein Problem aufzeigen und auch einen Weg für eine Lösung vorstellen.
Also theoretisch könnten Sie vor der UNO-Vollversammlung auftreten und eine Rede halten.
Ja.
Wäre das denkbar?
Ja, man muss das einfach vorher anmelden, dass Sie die Zeit für mich...
Haben Sie das konkret geplant, jetzt mal für Zukunft?
Also für die Vollversammlung noch nicht gerade, aber in den verschiedenen UNO-Seerechtsabkommen, wo natürlich die Themen als Oberinstanz behandelt, wo ich daran arbeite, dort habe ich auch schon geredet, weil ich bin schon seit 2004 regelmäßig an diesen Meetings, aber halt unter dem Namen von einer anderen Organisation, weil ich erst jetzt den Beraterstatus bekommen habe.
Der Welt mehr geht es ja nicht gut. Das ist, glaube, das hat sich umgesprochen, das ist relativ bekannt. Was wir uns einfach oft fragen, oder ich meine als Konsumenten, vielleicht geht es Ihnen daheim oder hier im Publikum auch so, welchen Fisch kann man eigentlich kaufen, mit gutem Gewissen?
Also es ist ja so, es kommen immer wieder neue Fischsorten auf den Markt, die zertifiziert sind als nachhaltig, also das MSC-Label und so haben.
X-Labels gibt es
immer und auch wieder. Andere, ja, genau, ja. So Friend of the Sea und so. Also ich finde halt, nachhaltig ist nur weniger Fisch konsumieren. Weil es kann nicht nachhaltig sein, immer mehr Fischereien zu zertifizieren, damit auch unsere Grossverteiler ihren Wachstum haben, ihren jährlichen, weil die wollen ja auch jedes Jahr dann ein bisschen mehr verkaufen. Also muss man wieder neue Fischsorten suchen, die man kann, zertifizieren kann. Ich meinte, dass wir in der Schweiz vielleicht ganz auf Meerfisch verzichten sollten. Das ist etwas, was ich auch mache, selber. Aber das muss jeder selber wissen. Und ich denke, es wäre schon viel geholfen, wenn man sich bewusst ist, dass, wenn man einen Fisch auf dem Teller hat, dass das ein absoluter Luxus ist, den man sich eben nicht jeden Tag leistet, sondern eben zu ganz speziellen Gelegenheiten.
Etwas Spezielles, ja. Sind Sie ein Fischkonsument, Herr Bachmann?
Ja, ich habe Fisch gern, aber ich habe auch lebendige Fisch zumindest gehabt. Ich habe so einen Laborkolben umfunktioniert zu einem kleinen Aquarium. Und dort habe ich dann immer meine kleinen Karpfen gehabt, die haben sie sogar vermehrt gehabt. Aber sie sind dann leider auch wieder gestorben und jetzt ist es eigentlich mehr so ein Pflanzenaquarium.
Ein Pflanzenaquarium daraus geworden. Da gibt es ja Machtspiel unter diesen Ländern. Also da gibt es grosse Länder, die dann bei den kleineren Ländern gehen, intervenieren. So Erlebnisse haben Sie, glaube ich, auch gehabt, die nachher sogar noch auskommen, also wenn quasi ein grosses Land ein kleines Land. Können Sie Beispiele geben?
Ja, also das ist vor allem an der Walfangkommission ist das so, dass Japan mittels Wirtschaftshilfe, also Fischereibeihilfe, kleine Inselstaaten oder Entwicklungsländer dazu bringt, zu der Walfangkommission beizutreten und dort dann im Sinn von Japan die Stimme abzugeben. Und da habe ich also persönlich gesehen, wie braune Papiersäcke mit büschelweise Geld übergeben wird. Und auf der Toilette habe ich einmal die Instruktionen von einer Regierungsdelegierten aus der Mongolei gefunden, die sie dort vergessen hat. Und das sind die Instruktionen von Japan, eben zu welchem Punkt sie was muss sagen und wo sie muss Geld abholen und all das.
Was haben Sie denn gemacht, als Sie das gesehen haben?
Ja, ich habe es natürlich an mich genommen und habe es mit meinen NGO-Kollegen besprochen. Mhm. Und dann haben wir das auch bekannt gemacht, weil das ist ein Beweis gewesen, dass es wirklich, wir haben vorher schon das immer angeprangert, haben aber nie wirklich so einen richtigen, also wir haben schon den Beweis gehabt für die Wirtschaftshilfezahlungen und so, aber gerade so, also das ist ziemlich... Also über der Grenze.
Da haben Sie aber auch mal einen roten Kopf bekommen, oder?
Ja, das finde ich natürlich nicht korrekt, weil ich ein sehr ausgeprägtes Gerechtigkeits, also einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und das finde ich einfach auch vis-à-vis den Entwicklungsländern und Inselstaaten. Ich meine, mit dem nimmt ein reiches Land eigentlich die Möglichkeit für eine freie Meinungsbildung und Willenskundgebung, oder? Und ich habe dann auch so ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben mit einem Professor an der Uni in Zürich, wo das Grenzen sind, also die rechtlichen Grenzen von der Einflussnahme von einem Staat auf einen anderen Staat. Und das hat dann auch dazu geführt, dass das war im 2011 gewesen, dass an der Walfangkonferenz eine Resolution beschlossen ist, wo sie so Textpassagen aus dem Gutachten rausgenommen haben für mehr Transparenz und Partizipation. Ja.
Gerechtigkeit ist ein ganz grosses Wort. Ich denke, was sagt der Philosoph zur Gerechtigkeit?
Ja, also ich finde das natürlich beeindruckend, was Sie, Frau Leubin, sagen. Und dass Sie ein starkes Gerechtigkeitsempfinden haben, das glaube ich Ihnen sofort. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, dass das eigentlich fast alle haben. Oder alle würden von sich sagen, dass sie ein starkes Gerechtigkeitsempfinden haben. Und es haben einfach, viele haben sehr unterschiedliche Vorstellungen von dem, was gerecht ist. Und ich glaube, dort fängt dann das Problem an. Und dort kommt dann auch die Aufgabe der Philosophie, um zu vermitteln. Oder auch, dass man sich einmal selber Rechenschaft darüber ablegen, stimmt eigentlich meine Gerechtigkeitsvorstellung. Mhm. Und das passiert natürlich vor allem dann, wenn man konfrontiert ist mit einer ganz anderen. Wenn derjenige, der meint, er sei gerecht, plötzlich konfrontiert ist damit, dass der andere, den er bekämpft, sich genauso für gerecht haltet. Also das ist natürlich etwas, was man im Grunde jetzt auch in der ganzen Diskussion um die Manager-Salär zum Beispiel sehr gut beobachten. Das sind einfach unterschiedliche Gerechtigkeitsvorstellungen, aber ich glaube, niemand möchte ungerecht sein oder würde das von sich sagen, er sei es nicht.
Gibt es denn eine Lösung? Also wenn, hat die Philosophie auch für das eine Lösung? Wenn da zwei Gerechtigkeitssysteme oder Manager, der 20 bis 30 Millionen verdient, auf der einen Seite sagt, ich habe das Gefühl, ich trage die Verantwortung für das Unternehmen, ich bin das Geld wert, und auf der anderen Seite aber sagt, das ist ja absolut absurd, das ist mehr als ein normaler Mensch überhaupt im ganzen Leben kann. Also, oder? Beide kann man nachvollziehen. Und was sagt die Philosophie? Kann man das neu mit zusammenführen?
Ja, also die Philosophie hat sicher Antworten drauf, aber sie sind halt wieder Unterschiede oder widersprechen sich selber. Das heißt, man muss sich dann entscheiden, welche das man für überzeugender haltet. Die eine Antwort wäre die, ja gerecht ist, wenn alle gleich viel haben. Und eine andere Antwort wäre, jedem das Seine. Gerecht ist dann, wenn derjenige das hat, was ihm zusteht.
Und das finden Sie?
Ja, ich habe das Gefühl, es ist schwierig, die Güter auf dieser Welt so zu verteilen, dass alle gleich viel haben. Ich bin überzeugt davon, dass wir mit ungleicher Verteilung leben. Das gehört einfach zur Realität des menschlichen Zusammenlebens. Und darum tut mich der Ansatz, jedem das Seine, wenn jemand mit dem, was er hat, kann sich selber verwirklichen. Viel eher der, auch zu einem real lebbaren Glück und zu einer realen Freiheit führt.
Kommen wir noch schnell auf die reale Freiheit vom Leben. Sie haben beide nämlich auch noch ein Leben nebendran. Sie, Herr Bachmann, fahren zum Beispiel TÜV. Sie sind überzeugte TÜV und ich glaube, ganz spezielle Maschine, die mir als Laie glaube nicht so viel sagen.
Ja, das ist ein alter englischer TÜV, der bis heute noch überlebt hat. Das ist ein Modell von 1956, Royal Enfield. Das ist nur leicht modernisiert. Das wird bis heute in Indien produziert. Aber ich bin Anfänger, ich bin immer noch blutiger Anfänger. Ich bin zwar überzeugter Anfänger, aber immer noch.
Und, jetzt, Bubble Maker.
Genau, der Bubble Maker, ja. Und man macht natürlich auch viel Lärm mit so einem TÜV, mit so einer Royal Enfield besonders. Also man wird lauter, das ist schon mal toll. Man wird schneller mit dem TÜV, jetzt nicht so schnell wie mit einem modernen, aber es reicht völlig. Und man wird natürlich irgendwie auch cooler. Und das sind die drei Sachen, was lässiger sind am TÜV-Fahren. Also man muss sich das einfach eingestehen, dass es um das geht.
Dass es einmal stinkt. Und
ja, eben. Also je mehr, dass es stinkt und je mehr Lärm, dass er macht. Also das ist natürlich politisch nicht korrekt. Also vor allem jetzt nicht, dem, was Sie vielleicht im Fahren jetzt vorbereitet haben. Aber das ist schon so. Also dann macht es TÜV-Fahren besonders Spass.
Ja. Sie wären zu der Zeit, wo vielleicht der Herr Bachmann am Fahren ist, Frau Lüber, sind Sie am Ende mit Ihren beiden Hunden unterwegs?
Ja, genau. Also ich tue ich habe eine 6,5-jährige Rhodesian Ridgeback-Hündin und mit der tue ich so Sanitätle, sagt man, so Revier absuchen nach verlorenen Menschen oder Rucksäcken oder so. Und ich tue mit ihr auch Personensuche machen. Also wenn jetzt jemand ihnen das Portemonnaie stellen würde, dann könnte ich ein Abdrückchen nehmen mit einem Papiernasstüchchen und meinem Hund das anheben. Und dann würde der Dieb, der das Portemonnaie angelangt hat,
da gibt es so Übungen, ja, gell, wo man das ja. Das ist ja faszinierend.
Ja, also, es ist wunderbar, was so ein Hund alles kann. Und das mache ich mit meiner älteren Hündin. Und eben natürlich auch sonst so halt spazieren und so gemütlich auch. Aber ich mache regelmäßig auch Hundeferien, machen, so wöchige Arbeitsferien, um eben mit dem Hund wieder einen Schritt weiterzukommen in der Entwicklung, weil ich wichtig finde, dass sie gut beschäftigt ist und es mir auch Freude macht. Und jetzt haben wir noch einen 6,5 Monate alten Dalmatiner. Und die hat natürlich auch schon Spürli gemacht. Also
die ist immer noch so quasi im Adoleszenten-Stadium.
Ja, ja, genau, sie ist ein Lusthapfen. Ja. Ja, das ist so ein bisschen das, wo ich meine Kraft schöpfe oder wo ich gerne laufen will und halt in der Natur raus. Und mein Mann ist natürlich auch dabei.
Ja, das ist etwas, was ich dann gemeinsam finde.
Jawohl, genau.
Ja. Wir hatten jemanden gefragt, Herr Bachmann, vor der Sendung. Es gibt ja relativ vor ein paar Jahren eher einen Boom mit philosophischen Praxen, Praxis für Philosophie. Ob Sie das auch machen?
Jawohl. Also, ich habe auch eine eröffnet und eben, heute ist mir das eher ein bisschen peinlich, weil das ist eigentlich eine grosse Illusion. Es ist irgendwie die Illusion, wir können da so eine Plattform eröffnen und dann würden die Leute kommen und wollen Philosophie kaufen. Und so eine philosophische Praxis ist eigentlich keine Arztpraxis und keine Anwaltspraxis. Es ist mehr die Idee, Philosophie wird praktisch, wird angewendet.
Das ist eigentlich ein schöner Gedanke, oder?
Das ist ein sehr schöner Gedanke. Aber es haben, glaube ich, viele, die so eine philosophische Praxis eröffnet haben, das mehr als Arztpraxis verstanden und das Gefühl gehabt, es kommen jetzt so Leute zu ihnen in Praxis und sie können dann die philosophisch beraten und die würden dann noch etwas dafür zahlen. Es gibt, also bei mir sind 2 oder 3 Leute tatsächlich gekommen in dieser Form und dann habe ich das aber dann aufgehört und die philosophische Praxis ist von der Idee her gut. Das tue ich auch weiter verfolgen. Ich glaube, Philosophie muss sich bewähren im Leben. Sie muss sich auch können am Markt in irgendeiner Form können positionieren. Es ist ein Bedarf da, aber ich würde das jetzt heute nicht mehr philosophische Praxis nennen. Also das ist am Schluss...
Oder also Sie könnten Anfang nicht davon leben, wenn Sie nur eine... Also es ist zu gutem Glück, sind Sie Dozent und Studienleiter, aber wenn Sie nur eine philosophische Praxis in Basel hätten, dann hätten Sie kein Angebot.
Ja, also ich weiss von Leuten, die das, so eine philosophische Praxis haben, die von ihrem Erb leben, bis das aufgekommen ist. Und, aber das Gefühl haben, dass sie haben da eine Mission und sie müssen das jetzt durchziehen. Und insofern ist das nichts für mich. Das habe ich relativ bald gemerkt. Und heute ist es einfach nur noch so eine buchhalterische Größe für die Steuerabrechnung, weil das einfach so meine selbstständige Tätigkeit
dazu gehört.
So heisst.
Wenn man so viel unterwegs ist, wie Sie, Frau Lüber, das kann je nachdem einen rechten Druck ausüben auf Partnerschaft. Mhm. Wie lösen Sie das mit Ihrem Mann? Ich nehme an, Sie sind nicht 365 Tage vom Jahr in der Schweiz bei Ocean Care, sondern Sie bewegen sich eben. Sie müssen noch zu der UNO gehen, Sie müssen an die Konferenzen gehen.
Ja, also ich bin ziemlich viel unterwegs, also zwischen 5 und 8 Wochen so im Jahr. Und dann bin ich natürlich auch darauf angewiesen, dass mein Mann mir ein bisschen hilft, vor allem eben auch mit den Hunden und so. Und es hat auch eine Zeit gegeben, wo wir es sehr schwierig hatten miteinander, wo wir uns getrennt haben, bewusst, also wo ich eine eigene kleine Wohnung genommen habe, weil ich wollte einen Schritt zurück machen von dem Alltag, um einen anderen Blick zu bekommen auf unsere Beziehung, aber auch auf meinen Mann. Und nach 2 Jahren haben wir gefunden, also da ist so viel noch gut, da probieren wir es nochmal.
Das heisst, Sie haben sich bewusst entschieden, wir machen eine Zäsur, wir drücken auf Pausentaste.
Genau.
Das stelle ich mir noch recht schwierig vor.
Es ist schwierig, es braucht auch ein bisschen Mut, weil wenn man dann den Schritt schon gemacht hat und ausgezogen ist und seine eigene Wohnung eingerichtet hat, dann wäre es ja einfach, dann hätte man ja schon mal den neuen Weg eingeschlagen. Aber wir sind dann zumal schon 25 Jahre verheiratet gewesen und haben eigentlich eine sehr schöne Zeit auch gehabt. Es war einfach alles so selbstverständlich gewesen, so nicht mehr Dankbarkeit oder so ein bisschen die, es war einfach alles so normal gewesen. Und ich vor allem habe einfach den Abstand gebraucht, um zu sehen, wie wertvoll das ist und dass manchmal halt eben auch, wenn etwas ein ruhender Pol ist und wenn man ein wohliges Zuhause hat, dass das eben für mich jetzt persönlich viel besser ist als irgendein ein leidenschaftliches Leben, noch, wo jeden Tag anderes Wetter ist und so. Und also für uns ist das sehr gut gewesen und ich bin dankbar, dass ich den Mut gehabt habe, zum loszulassen, um nachher wieder wirklich.
Sind Sie nachher wieder in die gleiche Wohnung, ins gleiche Haus oder haben Sie sich gemeinsam einen neuen angefunden?
Wir sind nachher nochmal ein Weil im gleichen Haus gewesen, aber wir haben jetzt vor einem guten Jahr, knappen Jahr, haben wir an ein anderes Ort zügelt, aber auch immer noch in Wädenswil.
Und definitiv einen Neuanfang quasi.
Genau.
Genau. Wann sind Sie als nächstes unterwegs, Frau Lieber?
Jetzt erst im nächsten Februar wieder.
Dann noch, und wohin gehen Sie denn?
Nach New York.
Super, wir drücken Ihnen den Daumen natürlich. Danke. Bei Ihrer Mission. Und wenn, es wäre heute Sonntag, ich habe gerade gehört, oder wir haben es gehört vorher, soll, glaube ich, am Nachmittag nochmal perfekt Sonnenwetter sein. Wäre eine Gelegenheit für einen Dörf.
Ja, Fahrt. Ich bin gestern gesehen.
Oder muss Ruhe jetzt?
Affenkalt.
Es ist sehr frisch gewesen. Ja. Aber Sie schaffen es nochmal vor dem Winter, meinen Sie, dass Sie nochmal rausnehmen?
Ja, natürlich.
Wunderbar, dann wünschen wir Ihnen beiden einen ganz schönen Sonntag. Das war es persönlich. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen allen einen ganz schönen Sonntag.
Die Sendung, die ist live aus dem Taburettli zu Basel gekommen. Gäste vom persönlichen Gastgeber Christian Zeugin sind Sigrid Lüber, Präsidentin von Ocean Care, und Dr. Manuel Bachmann, Dozent für Philosophie an der Universität Luzern. Technik Marco Gemperli und Samuel Berger. Heute in einer Woche findet die Talksendung dann im Foyer vom Stadttheater Bern statt. Bei der Gastgeberin Katharina Kilchenmann sind dann Nadja Sieger, Schauspielerin und Komikerin, Sie kennen sie sicher vom Duo Ursus und Nadeschkin, und der schwedische Botschafter Per Töresson. Wer die Live-Ausstrahlung von unserem persönlichen Nick hören vom Sonntag am Morgen, hat die Möglichkeit, sie zu Abend in der Wiederholung zu hören, von 10 bis 11 hier auf DRS1 oder auch im Internet, drs1.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.